Was tun, wenn ein Bewohner schreit, ablehnt, schlägt oder Pflege verweigert? In dieser Folge sprechen wir über herausforderndes Verhalten in der Pflege. Ehrlich, konkret und mit vielen Praxisbeispielen. Holger zeigt, warum der Schlüssel oft im Verstehen liegt und wie kleine Veränderungen im Umgang große Wirkung haben. Wenn du wissen willst, wie man schwierige Situationen entschärft, ohne zu stigmatisieren, dann bleib dran. Viel Spaß bei der Folge Pflegedialog.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Und heute schauen wir uns mal das Thema des herausfordernden Verhaltens an. Holger, du bist ja viel in den Pflegeeinrichtungen unterwegs, ich ja seltener, direkt sozusagen direkt in den Pflegeeinrichtungen. Aber das kommt schon auch häufig vor, dass die Thematik bei meinem Ex-Arbeitgeber auch gebucht wurde. Von daher ist das ja auch immer ein Indiz dafür, dass das einen hohen Stellenwert innerhalb des Pflegekosmos sozusagen einnimmt, vor allem der Umgang damit. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit herausforderndem Verhalten?
Ja, also du hast es schon richtig angesprochen. Ja, du hast es schon richtig angesprochen, Christian. Auch ich werde regelmäßig gebucht zu diesem Thema. In diesem Jahr bestimmt 8, 9 Mal, wenn ich da so überlege. Weil es einfach ganz wichtig ist, dass man versteht, warum die Menschen diese sogenannten herausfordernden Verhaltensweisen an den Tag legen. Weil wenn ich nicht weiß, warum die das machen, kann ich da nicht entsprechend reagieren. Und dann kommt es zu Situationen, das habe ich dies Jahr auch leider erlebt, live in einem Altenheim, als ich da durchgegangen bin. Da war eine ältere Dame, die hat umgeschrien und wurde dann angekeift von einer Mitarbeiterin, dass sie doch endlich mal die Klappe halten soll, weil die anderen wollen ihre Ruhe haben.
Und mit die anderen meinte sie die anderen Bewohner, oder?
Ja, die anderen Bewohner. Es war in so einem Aufenthaltsraum, Speiseraum.
Okay, Wahnsinn. Du lass uns mal noch ein Stückchen, also einen Schritt zurück. Gehen, welche Form von herausfordernden Verhalten nimmst du denn wahr oder tritt denn häufiger auf? Also wir haben ja jetzt eine Sache schon sozusagen, die verbale.
Ja, es gibt auch körperliche, dass die Leute, ja, ich sage mal, körperlich versuchen, Pflegemitarbeiter oder Betreuungsmitarbeiter anzugehen. Das ist eine weitere häufige Möglichkeit. Dann, dass, ich sage mal, Sachen durch die Gegend geschmissen werden, dass Pflegehandlungen abgewehrt werden, obwohl sie nötig wären, ärztlich angeordnet oder notpflegerisch notwendige Dinge. Ich sage mal, dass ja einfach alles abgelehnt wird und mit verschiedenen Möglichkeiten, körperlich, verbal, das sind so die hauptsächlichen herausfordernden Verhaltensweisen.
Und wie wirkt sich das auf das Personal und auf die Bewohner insgesamt aus, wenn das vorkommt?
Natürlich bist du dann erstmal als Bewohner oder Bewohnerin, die sowas macht, der Außenseiter, weil das andere stört oder das andere sich davon gefährdet fühlen, ob es Pflegemitarbeiter oder andere Mitbewohner sind. Und dann werden diese Menschen relativ schnell so in diese Schublade gepackt. Die ist nicht gruppenfähig, die muss auf ihrem Zimmer bleiben und so weiter. Und dann kommt eine weitere Vereinsamung dazu, wo das Verhalten dann immer weiter ja stärker ausgeprägt wird, anstatt sich abzuschwächen, wie man das an sich will. Ja? Und dabei ist es relativ einfach, damit umzugehen, behaupte ich. Wenn man nach den Gründen sucht, warum reagiert Bewohner XY oder Bewohnerin AB so?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind denn deiner Meinung nach die häufigsten Ursachen, dass sowas überhaupt auftritt? Also was ist denn das meistens, das warum jemand das macht?
Ja, das eine kann der Ruf nach Aufmerksamkeit, nach Stimulation sein. Da habe ich auch ein Beispiel. Ich hatte in einer Pflegeeinrichtung Aromatherapie-Schulung Und im ersten Stock, als ich mein Auto geparkt habe und meine Sachen ausgeladen habe, hörte ich Hilfe, Hilfe, Hilfe jemanden rufen. Regelmäßig in gleicher Tonlage. Da bin ich reingegangen, habe Bescheid gesagt an der Rezeption, dass da oben jemand um Hilfe schreit. Um Gottes Willen müssen wir das Fenster zumachen, sonst haben wir wieder die Polizei da, sagte die Dame vom Empfang zu mir. Dann habe ich die Schulung natürlich im ersten Stock, zwei Zimmer daneben gehabt und hörte während meines Einführungsvortrages dauernd diese Hilferufe. Und das hat mich auch gestört. Da habe ich die Mitarbeiter angesprochen, warum das so ist. Das wissen wir nicht. Die schreit immer. Da habe ich mir die reinholen lassen. Ich habe erstmal geguckt, bin mitgegangen. Die war im Pflegerollstuhl. Die Dame guckte aus dem Fenster. Das war möglich. Aber wo guckte sie drauf? Verfallenes Liegegebäude mit einer zerbrochenen Scheibe war ihr Blickwinkel. Da habe ich gesagt, das kann es doch wohl nicht sein. Ab mit in den Schulungsraum. Und siehe da, ich habe Körperkontakt zu der Dame aufgenommen, habe sie ab und zu angeguckt, angesprochen. Sie war schon sehr dement, konnte also nicht mehr antworten. Aber sie hat die ganze Zeit nicht ein einziges Mal Hilfe gerufen, bis zur ersten Pause, gute eine Stunde lang. Und da habe ich den Mitarbeitern einfach nur gesagt, die braucht Stimulation. Die fühlt sich einsam, die sieht immer das gleiche Bild, nehmt sie in die Gruppen mit rein, nehmt Körperkontakt, Blickkontakt zwischendurch auf und habt dann zwei Wochen später mal angerufen. Tatsache, es funktioniert. Nicht immer, aber die meiste Zeit hat es funktioniert. Dann sind die Leute aber auch oft so mit diesem herausfordernden Verhalten, weil oft über ihren Kopf irgendwas entschieden oder gemacht wird. Auch jemand, der dement ist, kann informiert werden mit einfachen Worten über das, was ich mit ihm machen möchte und gegebenenfalls auch das Einverständnis zum Beispiel zur Insulininjektion einholen. Ich sage, Herr Müller, ist das in Ordnung, wenn ich Ihnen jetzt Ihr Insulin verabreiche und dann erst den Pullover hoch und die Spritze setzen und dabei in die Augen gucken und zu gucken, will er jetzt ablehnen oder akzeptiert er das? Ne? Es gibt ja einmal den geschäftlichen Willen, den die Dementen in der Regel nicht mehr haben, dafür haben sie einen Betreuer, aber es gibt auch einen natürlichen Willen. Ne? Also das ist ganz wichtig. Oder ich habe die Ansprache nicht passend gemacht auf den Bewohner. Wenn die Frau Müller dement ist, ist aber eine geborene Schulze, dann kennt sie den Namen nicht. Wenn ich Frau Müller sage, jetzt mache ich das mit Ihnen, dann denkt sie, da hier ist keine Frau Müller und lehnt ab. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Sache. Oder weil sich jemand überhaupt nicht verstanden fühlt. Er hat ein Bedürfnis, kann das nicht mehr mitteilen und ich sehe die Signale nicht. Ne? Wenn ich jetzt mit der Tasse dauernd so klopfe, in einem Raum, wo es ganz ruhig ist, heißt das nicht, dass ich da Kaffee trinken will. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn das nicht passt, vielleicht will ich einfach nur einen akustischen Reiz haben, dass ich da mal ein bisschen Musik passender anmache für den Bewohner oder die Bewohnerin. Das sind so die Hauptgründe. Und da sage ich, wenn ich die Biografie kenne und ein bisschen mein Gehirn einschalte, komme ich relativ schnell drauf, warum derjenige jetzt ein herausforderndes Verhalten hat und kann das reduzieren oder verhindern, wenn ich dementsprechend richtig reagiere. Und das ist leider, ich habe jetzt auch wieder Einheim gehabt, da sollte eine Dame trinken, so und so viel Menge pro Tag laut Hausarzt. Und späten Vormittag hat eine Mitarbeiterin die Hände festgehalten, hat ihr den Becher angesetzt und reingezwängt, nach dem Motto, als ich dann mal nachgefragt habe, was das soll. Ja, die muss ja, hat der Arzt gesagt. Er sagt, gib mal den Becher her, hab ein Glas Wasser mir selber eingeschüttet, hab einen Schluck getrunken, hab der Dame Prost gesagt, hab ihr den Becher angereicht, da hat sie von selber getrunken. Das sind doch Sachen, das kann es doch nicht sein, dass man dann einfach sagt, die muss trinken, trink nicht, also Hand festhalten, die eine und die andere Becher ansetzen und richtig reinzwängen. Sorry.
Ja, und Holger, sag mal, du hast ja jetzt schon eine Sache oder mehrere Sachen noch erzählt. Wie können denn die Pflegekräfte individuell auf dieses herausfordernde Verhalten reagieren? Oder was wäre deine Empfehlung? Du hast ja gesagt, du machst auch unterschiedliche Schulungen zu dem Thema, wirst dort häufiger gebucht. Ich weiß nicht, was ist da der Grund der Ausbildung sozusagen, der Seminare, die bei dir gebucht werden, dann tatsächlich eher das Training, wie kann ich als Pflegekraft darauf reagieren? Oder geht es eher in die Richtung, das besser zu verstehen? Was ist
ja, da das? Also ich lege den Fokus immer auf das bessere Verstehen, weil wenn ich es verstehe, das Verhalten, kann ich ganz einfach richtig reagieren. Wenn ich jetzt zwei, dreimal mitgekriegt habe, der Opa Holger macht immer so, hat aber keinen Durst, dann weiß ich, aha, der braucht einfach ein bisschen Anregung. Entweder führe ich ein Gespräch mit ihm oder ich mache Musik an und ich beobachte ihn dabei. Und wenn ich dann sehe, dass er entspannt wird, runterkommt, dann habe ich alles richtig gemacht. Manchmal muss man es eben ausprobieren. Da wird nicht gleich die erste Idee die richtige sein. Aber ja, man wird dann oft so in diese Schublade geschoben, das ist meine Erfahrung. Der ist aggressiv heute, den lassen wir im Zimmer und so weiter. Und das ist genau das Falsche.
Ja, ja. Was wäre denn das Richtige? Wie könnte ich als Einrichtung Strukturen schaffen oder wie könnte ich als Einrichtung dafür sorgen, dass das A vielleicht nicht so häufig vorkommt oder B, meine Mitarbeiter darauf besser vorbereitet sind? Also meine Frage geht in die Richtung Prävention. Wie kann ich sozusagen präventiv auf Gewalt und Aggression vielleicht bei den Bewohnern sozusagen vorbeugen? Wie kann ich darauf einwirken?
Ja, indem ich einfach das Thema Gewalt und Gewaltprävention den Mitarbeitern nahebringe und ihnen aufzeige, wie wichtig das für beide Seiten ist, diese sogenannte Verstehensebene herbeizuführen. Und das geht am einfachsten nicht über den Sachverstand. Hier, du darfst nicht mit der Tasse so drauf, weil das stört die anderen. Das versteht derjenige nicht. Wenn ich ihm aber zeige, aha, du hast ein Bedürfnis, soll ich dir Musik anmachen und probiere das aus und merke, er wird ruhiger, dann weiß ich, der wollte diese Stimulation haben. Das heißt, dass die Mitarbeiter einfach ja mehr die Menschen beobachten und die Bedürfnisse eher erkennen. Wenn ich die Bedürfnisse erkenne und weiß, wenn der Holger anfängt beim ersten Mal, der will keinen Kaffee mehr, sondern der braucht jetzt einfach mal wieder ein bisschen AC/DC oder sonst was oder Wildecker Herzbuben, weil er das gerne hört, dann muss ich dafür sorgen. Ja. Und diese körperlichen Aggressionen, zum Beispiel bei der Pflege, die kommen oft daher, ich sage das mal so deutlich, lieber Christian, wie ich das empfinde, dass die Mitarbeiter einfach hingehen, der ist dement, ihm gar nicht sagen, was passiert, sondern einfach zack, auf die Seite wälzen, Waschlappen, kalten Wasser eventuell noch, was derjenige nicht mag, und dann loslegen. Und dann wundern sie sich, wenn mal der Arm zur Abwehr raushaut, wenn die das noch können, in der Lage sind. Ne? Das heißt, ich muss die genauso ansprechen und fragen, ist das in Ordnung, Herr Karl, wenn ich jetzt mit der Pflege beginne, ich möchte Ihnen jetzt den Rücken waschen, ich drehe Sie auf die Seite. Allein diese Ansprache in einem freundlichen Ton signalisiert dem eine emotionale Nähe, und die Demenzerkrankten kriegen wir auf der emotionalen Ebene positiv. Und das passiert leider oft nicht. Und dann kommt es natürlich dazu, ja, der Herr Karl, der ist aggressiv heute, der hat schon wieder geschlagen, als ich ihn gewaschen habe. Ja, und dann bleibt der Herr Karl den ganzen Tag im Bett. Weil man hat ja Angst, wenn man ihn rausholt, wird man geschlagen. Wenn man ihn wohin fährt, haut er andere oder beschimpft und so weiter und so fort. Das ist so eine Kette, die sich da anschließt. Und jetzt ist der Herr Karl vereinsamt, weil der will ja irgendeinen Reiz haben. Jetzt liegt er den ganzen Tag im Bett, guckt auf dasselbe Bild oder an dieselbe Wand, eventuell auch noch Karl, ne, dass denn er emotional weiter, ja, ich sage mal, aufkocht innerlich, weil er aus dieser Situation alleine nicht rauskommt. Und die Pflege und Betreuung sagt, ah nee, der ist ja heute aggressiv, den lassen wir in Ruhe. Und das pusht sich hoch.
Ja. Und Holger, du sagtest gerade, okay, also sie sollten auf jeden Fall darin schauen, dass man eben in Gewalt und Gewaltprävention geschult sind. Was denkst du über Kommunikationstrainings, Supervision, Kommunikationstrainings? Die sind ja jetzt nicht primär gewaltpräventiv, also gut, Deeskalationstraining ja, vielleicht schon, aber eben Supervision und aber eben auch Kommunikationsschulungen, die sind ja aus meiner Sicht universell etwas auf einer anderen Ebene. Ja. Aber ich finde das halt super, super wichtig, weil Kommunikation ja nicht nur die Kommunikation der Beobachtung vielleicht ein wichtiger Part ist, also das auch seinen Kollegen zu sagen. Und Supervision finde ich halt super, super sinnvoll, weil ich finde, wenn ich als Pflegeperson damit konfrontiert bin, vielleicht von mehreren Bewohnern, dann macht das ja was mit mir.
Natürlich. Aber Christian, wie du gesagt hast, die Kommunikation und Deeskalation, die baue ich in Gewalt- und Gewaltpräventionsseminare immer mit ein. Weil das eine bedingt das andere auch. Mhm. Wenn du jetzt mit dem Messer da, mit deinem Butterbrotschmiermesser da vor anderen Bewohnern oder mir stehst, dann muss ich auch deeskalieren können und kann nicht leicht zuschlagen und sagen, so, Messer her. Und die Kommunikation spielt ja auch in der Deeskalation eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und ja, deshalb baue ich das mit rein. Aber wenn es da Probleme in Einrichtungen gibt, empfehle ich auch die Supervision. Das Problem ist, es müsste jemand externer machen. Wenn ich das mit eigenen Personen aus dem Haus probiere, eventuell sogar noch eine Leitungskraft, Das geht in die Hosen, habe ich oft schon erlebt.
Ja, ich finde.
Wenn
ich find,
Externe kommen, ist es teuer. Und das Geld hält man nicht für nötig, dann auszugeben. Ich mache ja auch Supervision. Ich habe jetzt gerade einen Kunden, wo ich das regelmäßig mit Führungskräften aufgrund einer anderen Ursache mache. Aber das kommt so ein-, zweimal im Jahr vor, dass ich in einem Haus mal Supervision mache. Also das ist nicht ganz so verbreitet in der Langzeitpflege. Psychiatrie und Hospiz und so weiter, ja, aber in der normalen Pflege eher sehr selten.
Aber es wäre ein wichtiges Element. Ja, ich meine, man muss ja nicht wöchentlich Supervision anbieten. Aber ich sag jetzt mal, ich bin da bei dir, ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man im System ist, da wirklich eine gute Supervision machen zu können, zum einen, und auch auf Seiten der Pflegekraft, und das zum Beispiel die Vorgesetzte macht, halte ich diesen Konflikt, der da irgendwo aufkommen kann, also kommt natürlich immer auf die Führungskraft an. Es gibt natürlich tolle Führungskräfte, die diese Rolle sehr, sehr gut switchen können, ja, und die auch ein anderes Ansehen haben. Aber nehmen wir mal die Masse, da ist es eigentlich sehr schwer realisierbar, dass man das intern löst, ja, weil einfach zu viele andere Themen da einfach mit reinkommen, die dann einfach das Ergebnis negativ beeinflussen können. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man von außen jemanden holt, der einfach auch viel mehr Erfahrung mit dem Thema Supervision hat. Der also schon noch viel, viel
Ausbildung hat in dem Bereich.
Ja, unbedingt braucht man da eine Ausbildung, ja. Aber vielleicht auch schon noch ein paar andere Ansätze kennt. Nicht nur die eine aus der eigenen Einrichtung, sondern vielleicht auch nochmal sozusagen out of the box nochmal 3, 4 andere Ideen dann auch, Erkenntnisse beiführen kann, weil man eben sozusagen schon auch andere Sachen erlebt hat in der Supervision. Genau. Eine Sache habe ich noch, die für mich jetzt in dem Thema relativ wichtig ist. Ich meine, herausforderndes Verhalten ist eine Riesenherausforderung für die Pflegekräfte. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man da auf der ethischen Ebene immer wieder auch an Grenzen stößt. Also einmal hat man ja sozusagen das Thema, wie schütze ich die anderen Bewohner vor dem sozusagen, der das herausfordernde Verhalten zeigt. Gleichermaßen, wie kann ich aber auch, wie du schon gesagt hast, die Autonomie des Bewohners, der das zeigt, sozusagen gewährleisten. Also ich kann mir vorstellen, dass man da sehr schnell an Grenzen kommt, gerade wenn man jetzt auch eine Pflegekraft ist, die vielleicht nicht 30 Jahre Berufserfahrung mitbringt, sondern vielleicht nur 2 frisch aus der Ausbildung ist, etc. pp. Wie schätzt du das ein aus der ethischen Brille sozusagen mal betrachtet?
Ja, also von der Ethik her ist es so, dass wirklich das die Gefahr ist, dass die Leute zu schnell abgestempelt werden. Der Holger oder der Christian, die sind immer aggressiv, wenn das 2, 3 Mal vorkommt, weil keiner hat eine Lösung gefunden, weil die Ursache gar nicht erforscht wurde oder nicht rausbekommen wurde. Und dann ist das ethisch für mich verwerflich, indem man einfach so diesen Stempel aufsetzt, der ist aggressiver Bewohner. Mhm. Das ist so für mich das ethische Problem dabei, weil dann alle, auch die ihn noch nicht kannten, reingehen in das Zimmer mit dem Gefühl, Achtung, Vorsicht, da kann was passieren.
Ja.
So ein Stigma kriegt man verpasst.
Ja, das kann ich verstehen, und aber jetzt mal auf die Pflegeperson bezogen, mal nicht auf die Bewohner. Das macht ja auch was mit denen, wenn die in der Verantwortung sind, sozusagen.
Die sehen die gar nicht so. Die sagen, der ist aggressiv, der bleibt drin, alles erledigt. Das heißt, es werden Verhaltensweisen von einem oder mehreren Kollegen genommen von allen anderen, ohne groß drüber nachzudenken.
Okay.
Das ist so der Herdentrieb. Der eine, ich pflege dich, Christian, du bist aggressiv, hast also ein herausforderndes Verhalten. Ich habe die Ursache nicht rausgefunden, habe nicht richtig reagiert. Du bleibst aggressiv bei mir in der Pflege. Jetzt ist Übergabe mittags und ich sage, Kollegen, Vorsicht, mit dem Christian ist heute nicht gut Kirschen essen, der ist aggressiv. Und am nächsten Tag passiert das wieder, ich sage das, und schon hast du das Stigma weg, weil alle davon aus, du bist aggressiv.
Ja. Okay, also eher der Impuls Richtung der Leitungskräfte, Führungskräfte, eher mal in Sitzungen diese Thematiken anzusprechen und sie aus dieser, also die Bewohner wieder aus diesem Stigma zu holen und gegebenenfalls dort auch kleine Impulse zu setzen. Okay, lass uns da mal eher beobachten, woran liegt es eigentlich? Das wäre jetzt deine Empfehlung.
Fallbesprechungen machen sollten ja bei solchen also Vorkommnissen sowieso gemacht werden, ne, um dem Bewohner zu helfen und den Pflegekräften den Umgang zu erleichtern. Und dann hört man vielleicht, dass die Pflegehelferin sagt, also bei mir ist das nie der Fall.
Ja.
Und dann kann man ja fragen, was machst du anders wie ich?
Ja, ja. Also fass noch mal kurz ein bisschen zusammen, was wir jetzt alles gehört haben. Was würdest du empfehlen, wenn ich in eine Einrichtung, also wenn du in eine Einrichtung kommst und merkst, okay, hier sind unterschiedliche Bewohner, die herausforderndes Verhalten zeigen. Was wäre jetzt dein, ich sag jetzt mal, 90-Tage-Plan für diese Einrichtung, um darin besser zu werden, mit diesen Leuten umzugehen?
Ich würde erstmal gucken, dass die Mitarbeiter geschult werden in Kommunikation und in Gewaltprävention. Das heißt, da eine Schulung machen, dann die Mitarbeiter bitten, wenn solches herausfordernde Verhalten bei einzelnen Bewohnern auftritt, würde ich eine Fallbesprechung machen und würde überlegen, was sind die Ursachen, warum ist XY so, warum verhält sich Frau B so, und dann zu gucken, können wir Ursachen kennen, können wir feststellen, was hilft dagegen? Ist es eine Änderung der Kommunikation, der Ansprache, des Umgangs mit dem Bewohner? Braucht der eine mehr Körperkontakt? Das ist bei Dementen gerade ganz oft der Fall, dass sie sich freuen, wenn man da 10 Minuten Händchen hält. Ne? Und wer kann das wie ermöglichen in der Einrichtung? Da gehören für mich auch die Betreuungskräfte mit dazu. Und komischerweise, die wenigsten Probleme mit herausfordernden Verhalten haben meiner Einschätzung nach die Betreuungskräfte. Weil die kennen die Biografie und die wissen denn, wenn der Herr Müller das bekommt oder das passiert, ist er friedlich. Und da ist die Kommunikation auch mit den Betreuungskräften ganz wichtig, weil die da die Probleme viel, viel weniger haben. Weil die einfach die Biografie kennen, die Menschen kennen auch über einen längeren Zeitraum. Eine Pflegekraft ist ein paar Minuten da und hat viel zu tun, springt von Zimmer zu Zimmer. Hier die Tabletten, mach Mund auf, zack, 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 geht das. Und die Betreuungskräfte haben einfach ein ganz anderes Standing auch bei den Bewohnern. Das sieht man. Mhm. Die würde ich auch damit einbeziehen in der Einrichtung, dass die ihre Erfahrungen und ihre Umgangsweise mit herausforderndem Verhalten mal vorstellen im Team. Aber es funktioniert nicht bei allen. Ich habe ein Beispiel am Montag erlebt, Christian, in einem Haus. Da habe ich gehört, da wurde ein Bewohner gekündigt. Muss ich kurz ausholen. Der war auf einer Langzeitpflegeeinrichtung für Suchtkranke. Die hat einen Wasserschaden zur Kurzzeitpflege bekommen. Weil er aber auch schon über 60 ist, hat man gedacht, ach, dann kann er da auch gleich bleiben. Jetzt hat er die Kündigung zum Dezember gekriegt, weil das war nicht tragbar. Erstmal Eigentumsdelikte bei anderen Bewohnern und bei Personal. Dann hat er selber Schnaps gebraut, bis im Zimmer ein Gasballon, irgendwie so ein Glasballon explodiert ist. Hat Marihuana im Garten angepflanzt, etliche Pflanzen. Dann hat er sich nackt in die Sonne gelegt, direkt neben einem Weg, der zur Schule geht. Also das war herausforderndes Verhalten, was da keiner mit umgehen konnte in der Einrichtung. Das lag eben einfach wirklich an der, ich nenne das mal, individuellen Persönlichkeit des Bewohners. Und der geht jetzt wieder in eine geschlossene Suchteinrichtung zurück.
Ja, ich denke, natürlich hat man noch Spezialfälle, die man nicht sozusagen nicht so häufig hat.
Ja, Gott sei Dank nicht so häufig, aber es gibt es auch. Das wollte ich nur noch erwähnen zum Abschluss.
Ja, das kann ich verstehen. Okay, also dann haben wir das nochmal zusammengefasst. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir das Thema zu und hören uns nächste Woche.
Genau, nächsten Freitag 9 Uhr.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.